Alles ist fahrbar. Der Mountainbike-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike-Magazins Alles ist fahrbar. Mein Name ist Christian Ziemek, ich moderiere diesen Podcast, wie ihr wisst. Und heute spreche ich mit dem Lukas Hoffmann, unserem Online-Redakteur und Testredakteur und sozusagen unser Racer im Hause über das Thema, das Thema Herbstklamotten. Hallo Lukas.
So, hallo zusammen, servus. Ich war schon wieder überengagiert. Ich freue mich wieder bei dir im Podcast zu sein, Jimmy.
Ja, du bist halt der Racer, du bist von der schnellen Truppe, deshalb kannst du es nicht erwarten, schnell zu grüßen und dann sofort weiterzufahren.
Nein. So sieht's aus.
Herbstklamotten, gar kein so triviales Thema. Warum nicht? Wir haben ja schon mal einen Podcast zum Thema Winter gemacht. So kommt ihr ohne Frostbeulen durch den Winter. Aber der Herbst ist irgendwie ja so ein bisschen eine schwierige Jahreszeit. Der kann warm sein, der kann kalt sein, der kann kühl sein, nass und trocken, goldig, grau. Da ist irgendwie alles drin, weil es eine Übergangsjahreszeit. Und er wird immer unkalkulierbarer. Wir haben ja neulich einen Podcast mit dem mit einem Experten vom Deutschen Wetterdienst gemacht und Tornado-Beauftragten, sehr hörenswerter Podcast, der Wetter-Podcast für MountainbikerInnen. Und der hat uns auch bestätigt, der Herbst wird ein bisschen länger und er wird irgendwie auch schlechter berechenbar. Und deshalb sprechen wir jetzt heute mal über das Thema Herbstbekleidung. Ich stehe in meiner Funktion so ein bisschen für den etwas weniger schnell fahrenden Fahrertyp. Ich fahre gern Enduro und All-Mountain-Touren.
Naja, schnell bist du auch, aber du hast es einfach nicht immer so eilig wie wir Racer, glaube ich, ne?
Genau, ich habe es nicht so eilig. Genau, ja. Das ist gut gesagt, genau. Ich pumpe, glaube ich, nicht so viel Wärme auch in meine Bekleidung rein, weil ich eher so langsamer den Berg hochfahre und dann versuche, bergab ein bisschen schneller zu sein. Und der Lukas ist ja eher so ein bisschen von der Adrenalin-Fraktion, beziehungsweise du ziehst halt gerne am Lenker im Wiegetritt und gibst Gas.
Ich brauche Laktat, genau.
Laktatverlassen. Genau. Und deshalb haben wir so ein bisschen hier auch zwei archetypische Mountainbiker vor uns, die jetzt erklären, wie sie sich im Herbst anziehen. Und ich habe mir überlegt, wir machen das so ein bisschen wie ich packe meinen Koffer, aber mit ich ziehe mir an. Wir müssen uns das jetzt nicht alles merken.
Ich wollte gerade sagen, da scheitere ich.
Da scheitere ich auch. Aber wir fangen einfach mal oben an, oder? Oder
ja,
sollen wir unten
gerne
anfangen?
Mir ist es wurscht, wir können auch gerne oben anfangen. Vom Kopf bis zum Fuß.
Genau, also ganz oben kommt ja eine Lampe drauf, wenn man denn eine fährt. Fährst du im Herbst eine Lampe?
Stimmt, ich hätte jetzt beim Helm angefangen, aber natürlich kommt im Thema Herbst auch natürlich die Helmlampe dazu. Da muss ich mich direkt schon mal outen, auch wenn das jetzt nichts mit Klamotten zu tun hat, aber ich bin tatsächlich der typische Rollenfahrer. Also wenn ich im Dunkeln fahren muss, das mag ich ehrlich gesagt nicht so gerne. Ich fahre dann tatsächlich lieber auf der Rolle und deswegen kommt bei mir keine Helmlampe auf dem Kopf. Bei dir sieht's, glaube ich, ein bisschen anders aus. Du bist so Typ Durchfahrer, oder?
Ich bin ein bisschen Typ Durchfahrer. Nur kurze Anmerkung, wenn du eine Helmlampe hast, fährst du ja nicht mehr im Dunkeln.
Ja, das stimmt, ja. Aber um mich herum ist es dunkel, sagen wir es so.
Verstehe. Ja, ich bin so ein bisschen Durchfahrer. Ich bin jetzt auch kein totaler Helmlampenfreak, weil wirklich funktionieren tun die ja eigentlich nur, wenn man sie wirklich am Helm hat. Dann hat man da entweder Gewicht dran, wenn der Akku dran ist, oder man hat das Kabel, was einem irgendwie immer durch die Gegend fummelt. Und ich bin so ein Typ, der immer genau das Teil vergisst, was bei ihm auf dem Helm ist. Das ist entweder die Brille. Das heißt, alle meine Brillen gehen irgendwie nach 3 Monaten, haben die Kratzer, weil ich immer vergesse, dass ich eine drauf habe. Dann nehme ich den Helm ab, platsch, Brille fällt runter, Scheiben verkratzt, mörb. Klar, also ich persönlich, wenn ich wirklich eine späte Tour fahre, dann habe ich eine Helmlampe dabei, aber ich versuche eher so nicht diese Riesenscheinwerfer dabei zu haben, weil das ist mir einfach zu schwer und auch zu teuer. Die Dinger kosten ja auch ein Vermögen. Ich habe dann eher so eine leichtere oben auf dem Helm, sowas Kleineres, weil ich fahre dann auch nicht ewig und habe da noch eine eine Zusatzlampe am Lenker. Ich finde so
ja, diese so Doppelbild. Ja, ja, das finde ich auch mal ganz gut. Mhm.
Das Ausleuchtungsbild, dann das finde ich ganz charmant. Das ist in Summe auch hell genug und ist nicht irgendwie so ein Riesen.
Vor allen Dingen kann man es aufteilen, ne? Dass man eins so ein bisschen ja. für die Fernsicht, sag ich mal, genau. auslegt und die Lenkerlampe quasi alles so ein bisschen macht, was direkt vor einem passiert. Ja. Wie so Fernlicht und normales Licht beim Auto, finde ich das immer ganz charmant. Also wenn genau. ich mal mit Helmlampe fahre. Es kommt ab und zu mal vor, aber es ist doch tatsächlich eher selten. Dann bin ich lieber auf Swift und auf der Rolle unterwegs.
Aber klingt gut. Um der Political Correctness hier zu Genüge zu tun, müssen wir natürlich sagen, dass all diese Lampen ja eigentlich also im Straßenverkehr nicht legal sind und auch das Wild und die Natur stören und die Forst- und Waldmenschen, Forstwirte und Förster zu Recht darauf hinweisen, dass das Wild auch seine Ruhe braucht, besonders im Winter. Aber wenn man es jetzt nicht übertreibt und irgendwie quasi nur noch nachts fährt, dann kann man das natürlich schon mal machen.
Oder man schaut halt einfach, wo man fährt, ne, wenn ich das noch einbringen darf. Also ich meine, so normale ja. Schotterstraßen, vor allen Dingen neben viel befahrenen Straßen, da stört man das Wild auch mit Helmlampe nicht. Aber klar, jetzt den abgefahrensten Trail, wo das Wild sich zurückzieht, den sollte man nicht fahren. Zumal es dann natürlich auch gefährlich wird auf richtig technischen Trails, wenn man nicht 100% sehen kann. Also egal, wie gut die Helmlampe ist, so volle Sichtverhältnisse wie am Tag wird man nie erreichen. Deswegen, ich glaube, so eine Schotterausfahrt, die ist schon ganz okay, wenn man sich gerne an der frischen Luft ertüchtigen möchte.
Das Verrückte ist ja, du sagst so, wie am helllichten Tag wird man nicht erreichen. Das Verrückte fand ich mal im Test, als ich mal einen Lampentest gemacht habe, ist schon ein bisschen her, dass die Dinger ja heller sind als am Tag. Dass du wirklich das Gefühl hast, das ist dann auch so ein künstliches, überstrahlendes Licht, dass du wirklich auch das Gefühl hast, boah, dann kann ich mich eigentlich gar nicht mehr so richtig aufs Fahren konzentrieren und auf meine Linie, weil die ganze Zeit alles so übernatürlich seltsam aussieht und dann hast du diese harten Kontraste zu den Schatten.
Ja, teilweise hast du auch den Staub, den du dadurch viel mehr siehst. Also du absolut. Hast ja wie so, ich sag mal, wie wenn du mit dem Auto bei Schneeregen fährst, dass dir immer gefühlt was gegen dich fliegt und so.
Und die Atemluft, ne? Du hast eine neblige Sicht.
Ist schon was Spezielles.
Also ja, aber man fühlt sich total schnell, weil alles wirkt ein bisschen schneller.
Also, eben, genau, das Sichtfeld anders wird. Aber gut, ja. Thema Lampe haben wir jetzt, glaube ich, gleich
einen Haken. Können wir einen eigenen Podcast zu machen, glaube ich.
Dann eben, nehmen wir mal, Night Ride Podcast, schreiben wir mal auf die Liste hier.
Auf jeden Fall, nehmen wir mal einen Lampenfan. Wir beide sind ja, wir benutzen sie, also ich benutze sie ab und zu. Aber kommen wir zu dem Teil darunter. Wobei, wenn man jetzt ganz ins Detail gehen wollte, müsste man noch den gar nicht so wenigen Menschen, die da draußen mit Helm unterwegs sind und dem Helmüberzug noch.
Absolut. Aber wenn man da wirklich von viele, ganz die damit anfangen, unterwegs sind. Ich habe gestern wieder wen im Wald gesehen, der damit unterwegs war, mit dem schönen neongelben Helmüberzug.
Ja. Also kann man jetzt mal ganz wertfrei sagen, wenn man einen total stark belüfteten Helm hat und irgendwie keine Helmunterziehmütze haben möchte, dann ist das gar nicht so schlecht. Die kalte Luft wird abgehalten. Ich glaube, viele Leute fahren das Ding auch, damit sie im Straßenverkehr gesehen werden.
Eben. Und das ist überlebenswichtig bei so einer deutschen Großstadt.
Und lassen das Ding einfach drauf, wenn sie auf Tour gehen, ist vollkommen legitim. Nicht sexy, aber ich glaube, darum geht's dabei auch nicht, ne?
Nee, ich glaube, das müssen wir eh schon mal direkt klarstellen, dass wir jetzt im Herbst natürlich auch Richtung Style natürlich ein bisschen gehen wollen und alle schick aussehen wollen auf dem Rad. Aber dass jetzt wieder die Zeit anfängt von, ich sage immer, Form follows Function, bedeutet dass die Kleidung einfach ihren Sinn erfüllen muss und ihren Zweck erfüllen muss. Dass da mal manchmal auch das Style-Auge ein bisschen zugedrückt werden kann und es dann einfach darum geht, warm und sicher unterwegs zu sein. Und dazu zählt, finde ich, auch so einen Helmüberzug, der jetzt vielleicht nicht super schick aussieht, aber der halt einfach für Sicherheit sorgen kann.
Aber ihr Racer, ihr fahrt doch auch, du fährst doch bestimmt, komm mal zum Helm, du fährst doch bestimmt so einen Aero-Helm ohne Löcher.
Tatsächlich ist das ein Thema. Ich fahre Aero-Helme tatsächlich nur bei Marathonrennen, weil es mir sonst oft zu heiß wird. Wenn es richtig steil wird und die Sonne im Sommer da drauf knallt, dann wird es unter so einem Aero-Helm echt richtig warm. da haut es einem echt mal schnell, sage ich mal, den Vogel raus. Man hat irgendwie einen Hitzschlag oder so.
Echt?
Ja, hatte ich tatsächlich schon mal, dass ich ein Rennen echt nicht beenden konnte. Und ich glaube tatsächlich, es lag an meinem schwarzen Aerohelm. War tatsächlich auf einem sehr steilen Pass, wo man echt so 5 km/h vor sich hingekrochen hat. Irre steil. Aber da ging es mir auf einmal total schlecht. Ich glaube, es lag ein bisschen daran, aber auch, dass ich zu wenig getrunken habe. Aber kommen wir wieder in den
Herbst. Kurze Unterbrechung. Ich muss eine Zwischenfrage stellen. Du trägst sie nur bei Marathons, aber Marathons sind doch auch total anstrengend.
Ja, natürlich, klar. Aber die sind tatsächlich, da hast du den größten Aero-Vorteil. Also jetzt kommt der Racer in mir, dass du dadurch diese geschlossenen Lüftungsschächte, sage ich mal, hast du die größten Geschwindigkeiten. Da kommen wir schon fast in so Geschwindigkeiten von einem Rennradrennen. Und da ist der Aero-Vorteil einfach viel größer als bei einem Cross-Country-Rennen, wo man in Summe nicht so schnell fährt. Da ist das etwas vernachlässigbar. Also kann man zum Beispiel auch im World Cup sehen. In den Sprintrennen fahren ganz viele Profis immer die Aero-Modelle ihrer Helmsponsoren. Und im Cross-Country fahren sie dann die besser belüfteten normalen Rennradhelme, sag ich mal, die auch ein bisschen leichter sind. Und genauso ist es bei mir letztendlich auch, dass ich das gern ein bisschen durchwechsel. Heißt aber natürlich nicht, dass man extra 2 Helme braucht. Also im Zweifelsfall würde ich immer den besser belüfteteren nehmen.
Jetzt wollte ich gerade fragen, ist das auch ein Thema für den Durchschnittstourenfahrer, sich so einen Aerohelm zuzulegen? Wahrscheinlich eher nicht.
Wahrscheinlich eher nicht, aber jetzt komme ich eigentlich auch schon zu dem Tipp. Also ich finde tatsächlich Aerohelme im Winter sensationell, weil halt einfach nicht so viele kalte Luft da reinströmt. Die sind halt immer einen Tick wärmer als die normalen Cross-Country-Helme, also diese Rennradhelme, die man kennt. Die Racer sind ja meistens ohne große Visiere vorne unterwegs. Und ich fahre tatsächlich im Winter immer super gerne die Aerohelme. Warum? Wie gesagt, weil es nicht so kalt wird. Und vor allen Dingen bei Matschbeschuss sind die einfach leichter wieder zu reinigen, weil du halt nicht in diese ganzen Lüftungsschächte, nenne ich sie jetzt einfach mal, oder Lüftungslöcher, es dir reinmatschen kann. Und dann ist es relativ, nehme ich meinen Helm gerne mit unter die Dusche, feudel da einmal drüber und dann sieht er für die nächste Fahrt wieder Kiki aus. Ja, deswegen bin ich eigentlich ein großer Fan von Aerohelm im Winter. Aber wie ist es bei dir? Ihr könnt ja nicht auf Aerohelme wechseln, ihr Normal-Mountainbiker, sag ich mal, damit wie es
ich also man muss natürlich dazu sagen, für den Zuhörer, wir haben natürlich die komfortable Situation, als Tester auch verschiedene Helmmodelle in der Hand zu haben und testen zu können. Und wir nehmen nicht den Helm, sondern wir nehmen vielleicht einen von 2 oder 3 Helmen. Bei mir ist es so, im Winter greife ich eher zu so einem All-Mountain-Helm mit wirklich weiter runtergezogenem Nackenbereich, weil der in Summe auch ein bisschen wärmer ist. Wir reden aber jetzt gerade über Winter. Wir wollten ja über Herbst reden. Und im Herbst ist das bei mir aber genauso. Also ich bin nun in der unglücklichen Situation, dass ich nicht mehr so viel Haupthaar habe und habe mich für eine italienische Frisur entschieden. Das heißt also für eine Frisur Mittelalter italienischer Männer, wenn sie nicht mehr so viele Haare haben. Die rasieren nämlich einfach ab. Und wenn man gar keine Haare mehr...
Sozusagen. Bitte? Du trägst die Haare offen sozusagen.
Ich trage die Haare offen, genau. Du darfst mich Locke nennen. Und ich habe dann irgendwie 3 mm. Und da muss ich tatsächlich ein bisschen, das ist, also was heißt ein bisschen, da muss ich ziemlich drauf achten, dass ich nicht zu kalt am Kopf werde. Also so Haare, egal, schon 1 cm Haare macht ein wesentlich größeres Luftpolster, als wenn man gar keine Haare am Kopf hat. Das werden alle Leute, die in dem Bereich schon mal mit den Haarlängen unterwegs waren, wissen. Dementsprechend gucke ich, dass ich da wirklich immer Wärme am Kopf habe. Ich glaube, für jemanden, der normalen Haarwuchs hat, ist es irgendwie nicht so ein großer Unterschied, ob er jetzt einen All-Mountain-Helm mit weiter runtergezogenem Nackenbereich hat oder nicht. Ich finde ganz charmant daran auch, dass der Wind nicht so um den Kopf läuft und du dann auch im Nacken nicht so Zug bekommst, was ja manchmal dann auch echt dazu führen kann, dass man irgendwie 3 Tage mit einem steifen Nacken rumrennt. Ja, irgendwie der Hals hinten zu kalt geworden ist. Das habe ich zumindest öfter mal gehabt.
Aber generell finde ich, ist der Kopf natürlich nicht nur im Sturzfall, sondern auch bei herbstlichen Temperaturen wie im Winter ja besonders schützenswert. Also bei mir ist das, sage ich mal, auch so meine Problem-Area. Wir kommen gleich noch zum Hals. Da habe ich nur 1, 2 Sätze zu sagen, also wo man irgendwie auch schauen muss, was man da drauf hat. Und da wird, finde ich, auch der Helm interessant, weil du hast es eben schon im Intro gesagt, das ist im Herbst echt vielseitiger nicht sein könnte, die Temperaturen, also von 26 Grad, ich hatte es jetzt letzte Woche wieder im Oktober wohlgemerkt, Ausrufezeichen, bis hin zu frostigen 5 Grad, wenn man früh unterwegs ist, kann ja irgendwie alles dabei sein und da muss man sich auf den Touren drauf einrichten und speziell am Kopf, wenn man ja gerne mal bergauf gefahren ist und dann schwitzig ist oder ja ein bisschen nasse Haare hat und es geht dann in Downhill, da holt man sich halt schnell einen Zug davon, sprich es ist schon entscheidend, welcher Helm es dann am Ende wird. Ja, da bin ich absolut bei dir. Ja.
Also wie gesagt, für mich normaler Helm, ich glaube, da muss man jetzt auch nicht unbedingt investieren. Unterm Helm, was trägst du da?
Ich fahre tatsächlich meistens oben ohne. Also ich fahre nur wirklich in Wintermonaten mit einer Helmmütze im Herbst. Also ich sag mal, bis Mitte, Ende November wird das eigentlich nie ein großartiges Thema bei mir. Meistens sogar bis in den Dezember rein. Das geht eigentlich ganz gut.
Okay, ich trage eigentlich schon, wenn es um die 10 Grad, 15 Grad hat, trage ich schon eine Helmmütze. Mhm. Da gibt es verschiedene Versionen. Ich habe aktuell eine von Kraft irgendwie, die hat nur in dem Stirnbereich, ist sie winddicht, hintenrum ist die so ein bisschen luftiger mit so einer etwas, ja, also das erzeugt durch die Struktur, dass es so ein bisschen gewellt ist. Es ist so ein Netzmaterial. Erzeugt das die Wärmeisolation. Ich habe diverse zig verschiedene Helmmützen getestet schon in meinen Tests. Spannend sind natürlich zum Beispiel ist dieser, ich weiß gar nicht, Batcrew nennen die das, glaube ich. Das ist so von Castelli, eine Mütze, die ist vorne normal geschnitten und hinten im Nackenbereich geht die weit runter, sodass die wirklich hinten wie so ein bisschen wie so ein Schwalbenschwanz anliegt und den, klar, Castelli Rennradfirma bisschen für gestreckte Position optimiert, damit der Nacken nicht kalt wird. Ich habe aber auch so ganz normale Beanies, also so normale Mützen, wenn die dünn sind von Buff oder Head oder ähnlichen Herstellern unterm Helm, die drücken sich so platt, da passiert auch jetzt nicht viel. Klar ist es sicherheitstechnisch nicht optimal, aber kann man durchaus tragen. Und der Vorteil ist, wenn man jetzt zum Beispiel, ich war jetzt im Herbst in Italien unterwegs, dann möchte man mal zwischendurch Kaffee trinken, dann sieht man halt nicht so komisch aus mit den Dingern, weil die halt noch so ein bisschen alltagstauglicher sind. Aber generell trage ich im Herbst schon sehr früh so eine Mütze. Das habe ich tatsächlich früher, als ich noch ein bisschen mehr hatte, auch schon gemacht, weil ich da so ein bisschen empfindlich bin am Kopf für Zug und dementsprechend schütze ich das frühzeitig. Wenn ihr mal testen wollt da draußen, ob die Dinger winddicht sind, das sind sie nämlich nicht alle und auch nicht überall, weil da, wo es winddicht ist, schwitzt man auch ein bisschen mehr. Einfach mal an den Mund eng halten, also ganz eng an den Mund und durchpusten, so dass nichts seitlich vorbeigeht. Und wenn ihr durchpusten könnt, ist nicht winddicht. Wenn ihr nicht durchpusten könnt, ist es winddicht. Dann ist da meist eine Membran drin. Also ich könnte jetzt wahrscheinlich auch noch eine halbe Stunde über das Thema Helmmützen reden. Was man da so ein bisschen beachten sollte, finde ich, ist, es gibt Modelle, die haben im Bereich der Ohren eine Lochung.
Stimmt.
Damit man besser hört.
Das ist Problem nicht zu unterschätzen.
Ja. Das Problem ist, wenn da Zugluft entlang kommt, wird das unheimlich laut. Und dann hast du wirklich ein so lautes Rauschen, so ein Rum, dass du denkst, nee, dann lasst lieber die Löcher zu. Dann hat man ein einheitlich gefiltertes Geräusch und hat nicht dieser Geräusch. Also das habe ich mal wirklich extrem unangenehm empfunden und es ist wirklich ablenkend. Der Gedanke ist sinnvoll, aber in der Durchführung...
Das ist wirklich krass. Also du sagst es, das muss man vielleicht noch kurz zu Helmmützen sagen, man ist es gar nicht gewöhnt, dass man sowas überm Ohr hat, was einen dann letztendlich ja dann schützen soll. Aber wie anders man auch fährt, wenn man sein Rad oder die ganzen Abrollgeräusche nicht mehr hört. Das hat mich auch den ersten Trail, wo ich mit einer vollen Helmmütze gefahren bin, weil ich früher mal ohne unterwegs war, wo du mir die erste Helmmütze gegeben hast, hier fahr mal. Ey, ich bin den ersten Trail echt gefahren wie der erste Mensch, weil ich mich einfach nicht gehört habe. Das war so irritierend.
Ja.
Da muss man sich auch ein bisschen dran gewöhnen, ja.
Ja, Geräusch auch ein schönes Thema. Wollen wir bestimmt auch mal einen Podcast zu machen.
Hören. Mit den besten Narbensounds.
Das kommt sowieso. Was wollte ich noch sagen?
Wir sind noch am Kopf.
Wir sind noch am Kopf bei Mützen. Jetzt habe ich es vergessen. Genau. Man muss so ein bisschen bedenken, dass auf so einer Helmmütze, die ja im Idealfall über die Ohren geht, natürlich Brillen nicht mehr so gut halten. da kann es wirklich sein, dass eine Brille, die sonst gut sitzt, dadurch runterrutscht, was immer ärgerlich ist. Dann gibt es Mützen, die haben Löcher für die Brillenbügel. Was total clever ist, weil man kann die da durchstecken und dann findet der Bügel weiterhin Halt auf dem Ohr. Ich habe jetzt aber den Hersteller aktuell nicht im Kopf oder auf dem Kopf. Ich glaube, Gore hat sowas mal gemacht, aber ich bin mir nicht sicher. Genau, Helmmütze, auf jeden Fall empfehlenswert, sowieso, wenn man gar keine Haare hat. Denn über den Kopf verliert man viel Temperatur, wie man mal herausgefunden hat.
Das wäre schon eigentlich das nächste Thema gerade angeschnitten mit Brillen, oder?
Brille, genau.
Brille?
Was trägst du?
Ich bin ein großer Fan davon und ich finde, es ist auch super unterschätzt, wie wichtig halt die Sicht auf dem Rad ist, dass man halt sieht, wo man lang fährt. Und ja, sobald es halt ein bisschen herbstlicher wird, trage ich eigentlich sofort wirklich klare Gläser, also wie mit Fensterglas. Da bin ich großer Fan von, weil man halt einfach viel, viel besser sehen kann. Also ich bewundere immer die Leute, die auch im Herbst noch unterwegs sind mit ihren normalen, maximal getönten Sonnenbrillen. Das finde ich ehrlich gesagt lebensgefährlich, weil ich überhaupt nichts mehr sehe.
Ich bewundere dich nicht, ich stehe da ein bisschen kopfschüttelnd daneben.
Ja, aber, ja. Ich glaube nicht, dass ihr noch was seht, aber dann fragst du mal, siehst du überhaupt noch was? Ja, ja. Und dann, da war ja eine Wurzel, so, ja, genau. Also das sowieso, ich versuche auch tatsächlich, auch wenn sie im Trend sind, sowieso die maximalen Brillengläser zu fahren, also echt große Modelle, die extrem viel vom Auge abdecken, weil ja, wir wissen alle, wie es ist, wenn man bei Matsch unterwegs ist oder bei Nässe, irgendwie fliegt einem permanent was ins Gesicht, also macht Fender hin oder her, oder auch wenn man mal Feinkontakt mit dem Busch hat, da muss das Auge einfach geschützt sein und vor allen Dingen auch für Zugluft, wird im Herbst ja auch schon gerne mal ein Thema. Deswegen fahre ich echt immer große Modelle und ich muss tatsächlich sagen, so mein Geheimtipp, was ich jetzt seit 2 Saisons fahre, ist ein spezielles Glas, das ist von Oakley, das Prism Lowlight. Sieht von außen fast so ein bisschen aus, so in die lila Richtung, also dann sieht man die Welt nicht in lila.
So pinkisch, ne, so ein bisschen.
Genau, pinkisch, also ist dann nicht alles rosa-rot die Welt, sondern die Kontraste werden einfach viel stärker herausgestellt, also ich bilde mir ein, einfach Wurzeln nochmal klarer sehen zu können und speziell auch, wenn man schnell unterwegs ist, dass man, ich sag mal, den Sachverhalt auf dem Trail, die Bodenverhältnisse relativ schnell oder schneller sehen kann als mit einem normalen klaren Glas. Und da bin ich jetzt schon seit 2 Saisons super mit unterwegs. Problem ist, es zerkratzt leider, finde ich, relativ schnell, wenn man ja viel bei Matschbeschuss unterwegs ist. Da sind immer kleine Steinchen irgendwie unterwegs. Und ja, meine sieht jetzt schon nach 2 Saisons relativ zermackt aus. Man kann immer noch gut durchgucken, aber so ein bisschen blutet dann natürlich das Herz bei so einer teuren Sportbrille. Aber da kann ich richtig gut mit sehen. Wie sieht's bei dir aus, Jimmy?
Aber wartest du denn mit der Reinigung, bis du Wasser zur Verfügung hast? Oder
nee, natürlich nicht. Da ist jetzt immer eilig. Ich friemel dann da immer mit dem Handschuh drauf rum oder reib's irgendwo. Und das ist natürlich Gift. Das weiß ich selber, aber bringt mir dann auch nichts, wenn ich auf dem Trail nichts mehr sehe. Und ich habe halt oft irgendwie Nutrition-Gel oder beziehungsweise Pulver in meinen Flaschen. Sprich, wenn ich die Plörre darüber kippe, dann klebt halt alles. Das kann ich auch nicht machen. In irgendeine Pfütze will ich es auch nicht tunken.
Ja.
Dann bleibt halt meistens nur noch irgendwie der Ärmel oder wie gesagt der Handschuh und dann hast du es relativ schnell zerkratzt. Aber eine Brille ist irgendwo auch Verschleißprodukt.
Ja. Ist tatsächlich ein Grund, warum ich im Winter eigentlich, oder Entschuldigung, im Herbst auch nicht mit Pulver durch die Gegend fahre.
Echt?
Ich weiß, wir haben gerade den Trinken-Podcast gemacht, wo ich darauf eingegangen bin, dass es eigentlich immer wichtig ist, auch auf die Elektrolyte zu achten. Aber im Herbst habe ich dann fange ich das dann an, so nicht unbedingt mitzunehmen, damit ich das Wasser nochmal für meine Brille verwenden kann. Ist vielleicht so ein bisschen ein Zubehör-Tester-Nerd-Thema, vielleicht sogar ganz bestimmt. Aber ganz kleiner Tipp, wir wollen jetzt nicht die ganze Zeit über so sehr in die Tiefe gehen, aber wenn ihr eine Brille habt und da ist Matsche drauf, versucht das mit Wasser abzuspülen, ohne mit den Fingern ranzugehen, weil schon ein Nanometerchen Druck, mit dem man den Schmutz von der Scheibe versucht zu wischen, kann einen Kratzer hervorrufen und irgendwann ist die Scheibe dann verkratzt. Aber
genau, für mich ist da kommt der Motor, also mein Körper kommt da auf Position Nummer 1. Wenn der Elektrolyte braucht, dann soll er sie auch bekommen. Und wenn die Brille dann nach 2, 3 Saisons durch ist, dann ist das leider so, dann ist das ärgerlich, weil ja, so Sportbrillen, ich glaube, die, die ich da habe, die Sutro kostet, glaube ich, 120 Euro mit diesem Glas. Das ist schon viel Geld. Aber letztendlich schützt es ja, ja, geht noch, aber 120 Euro für eine Brille, finde ich schon amtlich. Und ja, aber dafür schützt sie dann halt auch perfekt und hat doch super Sichtverhältnisse für meine Augen.
Ich trage auch eine ganz klare Brille, aus der Erfahrung, dass ich Richtung Winter nicht auf eine andere wechseln will, verzichte ich da auf selbsttönende Scheiben, die ich sonst ganz gerne fahre. Die machen nämlich im Winter dann richtig zu und können und gehen auch meist nicht wieder auf, also werden nicht wieder hell. Das hat mit einer thermischen Reaktion in der Scheibe zu tun. Wir reden aber über den Herbst. Da habe ich ab und zu noch so ganz, ganz leicht getönte Scheiben. Aber in der Regel fahre ich auch klar. Und wenn man sich jetzt entscheiden soll, würde ich auch immer für eine klare Brille tendieren. Du hast schon gesagt, das Auge soll super geschützt sein. Ich bin zum Beispiel am Auge total zugempfindlich. Habe mir auch neulich erst wieder ein schönes Gerstenkorn geholt. Genau aus dem Grund, zu kalte Luft. Das Auge trocknet dadurch stärker aus und ist dann empfindlicher für Infektionen. Unschöne Geschichte, dann kommt noch ein bisschen Schmutz rein und schon hat man ein Matschauge. Deshalb fahre ich auch möglichst große Scheiben, die ringsherum sehr gut anliegen und in der Regel komplett klar sind. Was mir noch wichtig zu erwähnen ist, dass ich festgestellt habe in allen meinen Brillentests, und es waren schon echt viele, dass man eine sehr gut anliegende Scheibe in der Regel nicht im Herbst nicht komplett ohne Beschlagen bekommen kann.
Ja, das stimmt.
Weil die Temperaturen sind geringer, die Scheibe ist kalt, darauf schlägt sich das Kondenswasser, das Schwitzwasser, der Körperdampf, nennen wir es mal so, auch hinter dem auf dem kleinen Bereich hinter der Brille schon nieder. Man glaubt es ja gar nicht, aber die Haut da atmet auch. Vielleicht kommt noch ein bisschen was von der Stirn runter oder so. Aber das kriegt man nie komplett beschlagsfrei, auch wenn man alle Modelle durchtestet. Kleiner Tipp ist, das spielt ja eher so eine Rolle, wenn man hochfährt, also mit viel körperlicher Belastung, dann kann man die Brille auch mal so ein bisschen von der Nase weg bewegen. Tatsächlich hat Oakley da auch mal so einen verstellbaren Nasensteg entwickelt.
Wo du das so vorklappen kannst, das ganze Glas, ne?
Der Steg klappt so ein bisschen nach hinten, dadurch klappt die Scheibe so ein bisschen nach vorne und ich glaube auch so ein bisschen angewinkelt, sodass so ein bisschen Ventilation dahinter möglich wird. Es gibt aber auch total clevere Geschichten, hat Rudy Project mal rausgebracht, da war das Logo letztlich ein Windtunnel, der sich dann in der Mitte der Nase, also über dem Nasensteg, ging die Luft rein und hat sich dann so über die Scheiben verteilt und ging dann an den Scheiben raus. Das sah fast aus wie so eine Autofensterheizung, wenn das dann so an so ein paar Stellen langsam anfängt, klar zu werden. Also das ist aber, wenn du schnell unterwegs bist und es dann Richtung Winter geht, ja, wir reden über den Herbst, aber wahrscheinlich kauft sich jetzt keiner irgendwie eine Brille für den Herbst und dann für den Winter noch eine und dann fürs Frühjahr.
Meistens kann man auch die Gläser einzeln kaufen, ne?
Genau.
Dass man dadurch dann ein Upgrade macht.
Deshalb bin ich bei so Scheibenbelüftungsgeschichten aufgrund meiner zuganfälligen Augen immer so ein bisschen skeptisch. Aber beim Hochfahren kann man die auch einfach ein bisschen nach vorne ziehen.
Dann ich setze meistens so komplett ab. Gerade aus dem Beschlag. Und wenn ich dann irgendwie ein Intervall fahre, dann weiß ich, ich sehe nach 30 Sekunden sowieso nichts mehr. Und wenn ich mir da irgendwie gerade einen einschenke, dann kriege ich es nicht noch hin, da irgendwie auf meine Wattmesskurbel oder auf den Garmin zu schauen und auch noch die Brille abzusetzen. Deswegen nehme ich die meistens dann schon immer runter. Und habe oben dann nicht so das große Beschlagsproblem.
Mit dir einen einschenken ist eine harte Trainingseinheit gemeint.
Genau. Okay. Sorry, ich bin schon wieder im Trainingssprech hier unterwegs.
Das macht gar nichts, wir erklären das ja. Okay, Brille haben wir.
Jetzt kommt das wichtigste Utensil für mich.
Ich habe auch schon neulich Leute gesehen mit komplett getönten Scheiben, also richtig schwarz. Die hatten dann aber, jetzt muss ich ein bisschen lästern, die saßen aber auf dem E-Bike und dafür war der Frontstrahler an. Ich glaube, das hat das wieder kompensiert.
Man muss sich nur zu helfen wissen. Ich sehe gar nichts mehr. Gut, dann mache ich mal das Licht an.
Richtig. Was machen wir jetzt?
Jetzt machen wir, das finde ich, für mich das wichtigste Herbst-Accessoire. Und zwar ist es der Schlauchschal oder auch Buff genannt.
Okay.
Weil das ist für mich das absolute A und O, weil da, wo du an den Augen empfindlich bist, bin ich super Zugluft empfindlich, was meinen Hals angeht. Mhm. Also soweit ich irgendwie einen Zug kriege, kann ich die Uhr nachstellen, das fängt dann mit einem leichten Kratzen im Hals an und einen Tag später habe ich eine Erkältung.
Ach.
Sprich, ich habe tatsächlich so ab unter 18 Grad immer einen Buff in der Trikottasche, falls es dann doch mal schlagartig kälter wird oder ich weiß, dass ich eine lange Abfahrt mache. Oder vor allen Dingen, das muss man dazu ja auch sagen, wenn man viel Intervalle fährt oder schweißtreibende Anstiege hat, dann hat man ja oft den sogenannten Open-Window-Effekt, heißt, du bist von deinem Immunsystem gerade so angezählt, weil du halt gerade eine körperliche Anstrengung gehabt hast, dass es dann besonders schnell geht, dass man sich mit irgendwas einfach einen wegholt, sage ich mal auf gut Deutsch, also dass man sich eine Erkältung einsammelt. Mhm. Und da sollte man dann immer schauen, dass man gerade nach solchen schweißtreibenden Geschichten einfach schaut, dass man irgendwie warm bleibt. Also auf die anderen Teile kommen wir nachher noch. Nur für mich ist da wirklich das Wichtigste, dann meinen Hals irgendwie zu schützen und ein Bufftuch umzumachen, das vor allen Dingen auch hinten sehr weit hoch geht, also dass man quasi den kompletten Hals quasi abdecken kann mit diesem Schlauchschal. Und ohne das Ding fahre ich gar nicht mehr los. Also unter 18 Grad, wie gesagt, ist das dabei. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir da? Du bist auch eher Team Buff, so kenne ich dich jedenfalls, wenn ich dich treffe im Wald.
Ja, also ich habe schon einen dabei, aber ich bin nicht so empfindlich für Zug am Hals. Also
glücklicher bin ich neidisch, weil bei mir geht es immer super.
Dafür habe ich halt an den Augen gerne mal. Genau, wir müssen noch ein bisschen darauf achten, dass wir auch gucken, was machen wir denn mit dem Teil irgendwie, wenn es wieder erwartend total warm ist. Hast du den ganze Zeit dann schon um oder hast du den als...
Genau, ich fahre meistens immer bergauf direkt bei mir, wenn's losgeht. Also bis zum ersten Trail fahre ich meistens ohne, dass ich erstmal warm werde und mich mit den Temperaturen akklimatisiere, wie man so schön sagt. Und dann, bevor es in den ersten Trail geht, dann mache ich meistens nochmal einen Stopp, setze die Brille auf, setze das Buff oder ziehe es über, ziehe meine Handschuhe an und dann meistens, da kommen wir nachher noch zu, ziehe ich schon mal die erste Weste drüber oder irgendeine Jacke oder was auch immer.
Genau. Vorteil bei diesen Warmern, ne, also Helm, Mütze, Buff ist natürlich auch, die bringen enorm viel, finde ich. Also wirklich, wenn du frierst an einer Stelle, ob es jetzt Kopf oder Hals ist, was so eine dünne Lage Stoff, und die sind ja meist ziemlich dünn, was die bewirken kann, das ist schon echt enorm. Und die wiegen aber auch, weiß ich nicht, 20 mit, also eine Helmmütze, eine ganz leichte, wiegt vielleicht 30 Gramm oder was.
Und die brauchen keinen Stauraum, ne?
Ja. Die sind super leicht, die kann man wirklich irgendwie in die Trikottasche oder in den Rucksack seitlich reinstopfen, da nehmen die keinen Platz weg und bringen eine ganze Menge im Notfall. Genau, Buff beziehungsweise Schlauchtuch, wir wollen markenneutral bleiben, hab ich auch eigentlich immer dabei, weil das ein wahnsinnig universelles Ding ist. Allerdings muss ich auch sagen, es gibt ja auf diesen, ob sie nun von Head oder Buff oder wem auch immer sind, gibt's ja immer die Anleitung, du kannst daraus eine Mütze.
Alles, ja.
Du kannst daraus ein Auto bauen. Also
ein Zelt rausbauen.
Genau, das ist Wahnsinn. Irgendwie extrem. Ich benutze sie trotzdem immer nur als Halstuch. Was ich manchmal mache, wenn ich unter Umständen doch auf einen sehr, sehr matschigen, nassen Trail gekommen bin und habe festgestellt, okay, ich bin jetzt reif für die Dusche, dann kann es sein, dass ich die mir mal unter den Po lege, damit ich, also innen rein, damit mich das nasse Sitzpolster nicht so durchkühlt, dass ich dann hinterher mit irgendwelchen Weichteilentzündungen zu kämpfen habe. Das ist nämlich, wenn man wirklich die Hose komplett von Pfützenwasser und allem möglichen Matsch nämlich mal komplett nass geworden ist, kann das sehr unangenehm werden. Dann nehme ich das Ding manchmal und opfere meinen Hals sozusagen, falte das ein paar Mal, damit ich da so ein bisschen Wärme noch habe und fahre dann schnell nach Hause und gehe unter die Dusche.
Das ist ein guter Tipp.
Ja. Tatsächlich habe ich da auch schon mal einfach, das kann man auch, Plastiktüte isoliert auch total und hält trocken. Habe ich auch schon mal gemacht.
Ja, es gibt so ein paar Hacks, das können wir fast nochmal als Wärmehacks machen, alles im Herbst, Winter noch so machen kann. So Alufolie über die Socken und dann erst in die Schuhe, all solche Sperenzchen, ne?
Ein elektrischen Heizlüfter für den Helm, genau.
Genau,
ja. Genau, wir waren jetzt bei dem Buff. genau. Beziehungsweise Schlauchtuch.
Weiter Richtung Trikot.
Oder gehen wir Richtung Trikot / Unterhemd.
Ja, genau.
Ich bin zum Beispiel gar kein Unterhemdenträger im Herbst, Ausrufezeichen. Ich trage im Herbst am liebsten einen Herbsttrikot, also ein Langarmtrikot, was so ein bisschen wärmer ist, weil mir die Unterhemden, die kann man nicht so tragen, finde ich. Die werden mir schnell zu warm. Ich bin jemand, der eher warm vom Körper her ist. Ich friere nicht so schnell. Und dann wird mir so ein richtiges Winter- oder Herbstunterhemd, die sind meistens ganz schön dick, da wird mir schnell zu warm drin und dann fühle ich mich auch so eingeengt so ein bisschen.
Ah, okay.
Deshalb also trage ich am liebsten gern
Base Layer.
Ah ja, okay. Deshalb trage ich am liebsten so ein lockeres Herbsttrikot und ziehe dann bei Bedarf was drüber. Du trägst Unterhemden.
Ja, auf jeden Fall. Also ich fahre ganz gerne Base Layer schon im Herbst. Dann kommt es immer ein bisschen drauf an, wenn es noch deutlich zweistellig ist. Also ich sag mal so um die 15 Grad, dann fahre ich sogar gerne einen Langarm Base Layer. Auch nicht unbedingt die Wintermodelle, da hast du recht, das wird schon relativ warm. Aber es gibt auch, ich sag mal so den normalen durchlässigen Stoff, der jetzt nicht noch großartig verstärkt ist. Die gibt's auch in Langarm-Version. Da habe ich so meine zwei Modelle, die dann bei den Temperaturen zum Einsatz kommen. Und wenn es dann frischer wird, ich sag mal so um die 10 Grad, gerade so zweistellig, dann greife ich tatsächlich gerne dann schon zum Winterunterhemd und kombiniere das dann mit anderen Trikots. Aber es ist immer so ein bisschen Formsache und auch irgendwie was ansteht. Also wenn ich eine lockere Tour fahre und mir nicht ganz so heiß wird, dann lieber ein bisschen die wärmere Option. Wenn du weißt, du fährst jetzt ein Intervall, was richtig hart wird, dann ja gerne mal ein bisschen frischer angezogen, weil man weiß, dass der Körper da sowieso mehr Heizenergie, sage ich mal, verballert. Ja. Und vor allen Dingen nicht so viel nass wird. Das muss man ja dazu sagen. Das ist ja auch oft ein Problem. Wenn man zu warm angezogen ist für Anstiege und man dann alles voll schwitzt, dann wird es ja eigentlich zu einem größeren Problem, weil wenn dann alles Schweiß genässt ist und man dann runterfährt und dann diese Kälte nochmal dazukommt, dann wird es ja eigentlich erst richtig frisch. Deswegen manchmal ist es gar nicht so schlecht, ein bisschen luftiger angezogen zu sein, um einfach nicht so viel nass zu machen durch Schweiß.
Merino trägst du vermutlich nicht.
Nee, das ist immer von der Hitze nicht so gut. Es sei denn, ich fahre wirklich extrem entspannte Touren oder fahr mal eine Enduro-Tour, dann finde ich es ganz schön. Aber irgendwie werden die bei mir, vielleicht mache ich auch von der Pflege was falsch, da muss ich mir von dir nochmal ein paar Tipps holen. Irgendwie werden die bei mir auch immer kratzig nach 2-3 Mal waschen, die ganzen Merino-Unterhemden.
Normalerweise werden die weicher. Vielleicht mache ich
was falsch. Ja, wie siehst du, vielleicht mache ich einmal was falsch.
Also Merino ist ja ein stark, also in den letzten 10 Jahren kann man schon sagen, stark gehyptes Naturfasermaterial vom Merino-Schaf. Es ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Es gibt mittlerweile Hersteller, die auch zertifiziert ohne Tierleid produzieren. Es gibt ganz viele Hersteller, die gar nicht zertifiziert und mit viel Tierleid produzieren. Das wollen wir alle nicht. Ich zumindest nicht. Die Grundsatzfrage, ob man generell Tierfasern tragen sollte, ja oder nein, wollen wir jetzt hier nicht diskutieren. Ich finde persönlich, Merino ist als Funktionsfaser ein bisschen überbewertet worden in der letzten Zeit. Ja, es hält warm, auch wenn es noch feucht beziehungsweise klamm ist. Andererseits wird es auch schnell klamm. Es müffelt nicht so schnell, das stimmt. Synthetik hat ja wirklich die Eigenschaft, du ziehst es an, trägst es gefühlt so 10 Minuten und denkst dann, nee, heute kann ich doch nicht fahren, ich muss noch irgendwas erledigen, ziehst es wieder aus und es stinkt so ungefähr. Also manchmal habe ich so ein bisschen den Eindruck, selbst wenn man vorher auch sauber war, als man es angezogen hat. Also sobald da irgendwie einmal ein bisschen der Körper durchgeatmet hat, habe ich immer das Gefühl, das kann man eigentlich schon nicht mehr tragen. Aber vielleicht bin ich da auch überdurchschnittlich geruchsempfindlich. Ich finde Merino okay, insofern, dass das meistens so vom Look her ist, dass man es auch als Trikot tragen kann. Also die sind selten wirklich so, ich bin ein Unterhemd, schreiben ja, jetzt stimmt, selten. Ja. Sondern die sehen eher so ein bisschen aus wie eine Mischung aus Longsleeve und Unterhemd. Und deshalb finde ich, ist der Einsatzzweck schon ganz gut. Und es gibt auch, wie gesagt, viele Hersteller, die sich auch da um tierleidfreie Produktion bemühen. Smartwool, Woolpower, Icebreaker etc. Da jetzt wirklich das Billigste zu kaufen, davon würde ich abraten. Ich glaube, da hat immer ein Merino-Schaf seine seinen Körper für gegeben und das ist keine schöne Geschichte, weil den wird der Hintern quasi weggeschnitten ohne Betäubung und das das wollen wir nicht, das will auch kein Schaf. So, kurzer Exkurs Merino. Ich bin, wie gesagt, eher so Herbsttrikot-Typ. Da gibt es verschiedene Varianten. Es gibt so so Stoffe, die haben so ein bisschen so eine Art noppenartiges Design. Da habe ich jetzt gerade von POC die neue Herbstkollektion bekommen. Das hält erstaunlich warm, ist aber noch luftig. Es gibt Modelle, die haben echt Windblocker an der Front drin. Da habe ich mal was von Zimtstern ausprobiert. Das ist auch sehr effektiv. Seven Mesh hat mir auch mal ein Testmodell geschickt. Das ist auch richtig gut. Es ist so ein bisschen eine Typfrage. Wenn man jetzt so ein bisschen lässigere Klamotten bevorzugt, so wie ich, dann kann man da, findet man da auch echt eine große Vielfalt von winddicht bis leicht winddurchlässig. Ich persönlich bin Langarm-Trikot-Fahrer, deshalb finde ich die erstaunlich vielseitig. Und für mich ist es so, jetzt kommen wir zur nächsten Schicht. Früher habe ich über die Softshell-Tests extrem viel Softshells testen können und hatte eine sehr starke Softshell-Befürwortung immer ausgesprochen. Das hat sich bei mir persönlich so ein kleines bisschen geändert. Ich glaube, Softshell ist nach wie vor ein total tolles Funktionsmaterial. Für mich aber dadurch, dass der Herbst so wankelmütig wird, wird es immer mehr so ein Winterthema.
Ja,
und im Herbst fahre ich jetzt eine total andere Strategie. Ich fahre komplett nackt und hau mir vorher eine Stange Superfoods rein.
Tolle Idee, ne?
Genau. Goji-Beeren und Sesam und wie sie alle heißen. Nein, Quatsch. Ich bin mehr wieder zum Zwiebelprinzip übergegangen. Das heißt also, Herbsttrikot, wissen wir. Darüber trage ich dann, wenn es kalt oder kühl wird, eine Windstopperjacke. Oder eine ganz dünne Hybrid-Regenjacke. Vielleicht auch einfach eine Regenjacke, geht auch. Je nachdem, was einen so erwartet. Also ich glaube, so als Mountainbiker ist es total schlau, wenn man im Schrank einen Windstopperjacke hängen hat und eine Regenjacke.
Ja.
Weil die Regenjacke ist mit Herbst überfordert meistens. Wenn man dann wirklich einen wärmeren Tag erwischt, man will aber einen Windstopper haben oder eine winddichte Lage. Es ist aber eigentlich doch noch warm, dann schwitzt man sich darin kaputt. Auch und die Dinger rascheln halt auch und sind so ein bisschen sperrig und man bewegt sich nicht so gern da drin. Eine Windstopperjacke oder eine winddichte Jacke ist in der Regel ja vom Tragegefühl her sehr geschmeidig und hält das Wichtigste ab, nämlich den Wind und so ein bisschen Regen auch noch, wenn es irgendwie jetzt nicht aus Eimern schüttet. Deshalb habe ich eigentlich im Herbst dann echt nur ein Herbsttrikot an und habe einen Windstopper im Rucksack. Wenn Regen angesagt ist, habe ich eine Regenjacke im Rucksack.
Ja, das finde ich auch eine sehr gute Strategie. Anders mache ich es auch nicht. Also ich habe jetzt ein, zwei Trikots, die mit diesem Polartec-Stoff sind. Polartec Alpha heißt der, glaube ich. Und ja, das ist einfach geschnitten wie ein normales Langarm-Trikot, also schon ein sportliches Langarm-Trikot. Aber gefühlt ist das Ganze nochmal ein bisschen, ja nicht dicker, aber es hält einfach wärmer. Also ich war auch ein bisschen erstaunt, wie warm es am Ende dann hält, obwohl es eigentlich gar nicht so ein dicker Stoff ist. Aber da bin ich tatsächlich immer ganz gut unterwegs, wenn, jetzt kommt das große Wenn, es von den Bodenbedingungen, ich sag mal, trocken ist. Also es jetzt nicht irgendwie gerade vor ein, zwei Tagen drauf geregnet hat oder sowieso Regen angesagt ist. Weil das ist, finde ich, im Herbst immer sehr entscheidend. Wenn ich weiß, dass der Trail oder die Strecke, wo ich unterwegs bin, noch so leicht nass ist und ich davon ausgehen kann, dass ich irgendwie matschig werde, dann fahre ich tatsächlich auch ganz gerne so eine Regenübergangsjacke, sage ich mal. Es ist keine klassische Regenjacke, aber es ist schon Material, was das auf jeden Fall ab kann, wenn halt dieser Matschbeschuss oder Nässebeschuss kommt, weil das, finde ich, ist dann immer sehr unangenehm, wenn die Trikots sofort nass werden oder auch matschig werden, weil man muss im Herbst ja irgendwo auch dazu sagen, dass man das von dem ganzen Matschmanagement, sage ich dazu, immer ein bisschen hinkriegen muss. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich dann einfach diese Regenjacke, wenn die matschig geworden ist oder nass geworden ist, immer ganz in Ruhe draußen ausziehen kann. Und dann nicht, sage ich mal, wie das Ding aus dem Sumpf bei mir durchs Treppenhaus an 15 Nachbarn vorbei in eine Wohnung läuft. sondern quasi die ganze matschige Wäsche direkt unten im Keller oder vor allen Dingen draußen aus dem Haus bleiben kann. Mhm. Und auch da als kleiner Exkurs, als Hack, ich mache es immer so, dass ich mir ins Auto, ich muss jetzt den Namen sagen, eine große blaue Ikea-Tüte nehme, die ich dann auf den Boden stelle, wo ich mich dann komplett rein entkleiden kann, wo dann alles reinfallen kann und reinmatschen kann. Und die Tüte kann ich dann relativ stressfrei überall hintragen. Das auch nochmal als vielleicht Tipp für diejenigen, die keinen Stress mit ihren Nachbarn oder Mitbewohnern haben möchten.
Oder mit der Freundin oder Frau. Die
ist ja auch vollkommen legitim. Ja, genau. Also wenn man das mal nicht gemacht hat und sieht, wie man dann ausschaut, da hat man dann doch ein bisschen Wald mitgebracht. Ist ja eigentlich auch was Schönes, aber was mitbringt von Natur, aber das darf dann doch gerne draußen bleiben.
Das ist ein super Tipp, weil ich bringe immer erst das Rad irgendwie ins Treppenhaus, da trocknet es dann, da ist es sicher. Dann entkleide ich mich sozusagen komplett vor der Wohnungstür, lass da alles auf dem Boden erstmal liegen, springe in die Dusche und wenn ich rauskomme, dann sammle ich das ein, auch in so eine Tüte, bring's auf den Balkon und lass es da trocknen, bevor ich das dann weiter verarbeite oder einfach noch.
Genau, teilweise, wenn es harter Matsch ist, der schon ein bisschen ausgehärtet ist, kann man das ja auch schon mal abklopfen. Da freut sich die Waschmaschine auch, wenn man da nicht noch 2 Kilo Waldboden mit einbringt. Ja. Und dann ist es vor allen Dingen auch wichtig, dass man vorm Waschgang, aber da wirst du noch ein bisschen mehr zu sagen können, dass man alles auch nochmal auf die richtige Richtung dreht, also dass der Matsch auch wirklich abgewaschen werden kann, dass man das nicht auf links wäscht. Das habe ich auch schon ganz oft gehabt, dass dann am Ende irgendwo noch die ganzen Dreckbollen dran kleben, weil man es auf links gewaschen hat und die Waschmaschine es nicht gepackt hat. Mhm. Aber gut, ich glaube, zum Thema Pflege kannst du als Klamottenguru bei uns gleich sowieso noch mal ein paar Wörter verlieren. Da bin ich auch schon ganz gespannt, weil ich bestimmt auch immer falsch wasche.
Tue ich total gerne, erinnere mich nochmal dran. Kurzer Mini-Exkurs, Gore Shake Dry, würde ich kurz das Material noch erwähnen. Einfach, es ist für Mountainbiker nicht ideal. Es ist für den Mountainbike-Einsatz vom Hersteller auch nicht freigegeben. Es handelt sich um ein Material, das so ein bisschen aussieht wie ein schwarzer Latex-Handschuh, sage ich jetzt mal so. Also das
gute
ist letztlich. Das ist letztlich, ist das eine Gore-Membran ohne Außenhaut, also ohne schützende Haut. Und da kommen wir auch genau zu dem Punkt, warum es fürs Mountainbike nicht freigegeben ist. Mountainbiker, also es ist ein wasserdichtes Material, was den Vorteil hat, dass es so leicht ist und so atmungsaktiv, kann man fast schon sagen, dass es sich wie eine Windjacke trägt. Ich hatte das tatsächlich schon mal auf Gran Canaria bei Rennradtouren beim Runterfahren an, wenn ich ein bisschen spät war und es dann im Hinterland so ein bisschen kühl ist, ohne zu schwitzen unten angekommen. Also sensationell. Auch beim Hochfahren oder bei in der Ebene fahren überhaupt kein Thema. Ich würde einfach mal unterstellen, wer in einer Shake-Dry-Jacke intensiv schwitzt, der muss einfach an seinem Training arbeiten. Punkt. So weit lehne ich mich aus dem Fenster. Das ist wirklich sensationelles Material, aber es ist sehr teuer und es ist nicht sehr haltbar in dem Sinne, dass es beim Mountainbike-Einsatz, nämlich wenn man einen Rucksack trägt, unter diesem Druck und Scheuern kann es Schaden nehmen. Ich habe eine Jacke im Einsatz seit einiger Zeit. Da ist noch nichts kaputt gegangen. Es ist nur offiziell nicht dafür freigegeben. Und es ist natürlich so ein bisschen auch das Thema, dass Mountainbiker gerne mal mit Matsch zu tun haben etc. Und da kann natürlich auch dann, diese Jacken sind eher für den Rennradeinsatz geschnitten. Es gibt auch welche zum Laufen beziehungsweise mit Kapuze. Und wenn dann das verlängerte Rückenteil hinten zwischen Sattel und Po ist und da ist ordentlich Matsche drauf, dann geht das allerdings relativ schnell kaputt. Das war aber nur so ein kleiner Einwurf. Ist ein unheimlich leichtes Material. Und angenommen, man möchte wirklich, man sagt, ich will was, was alles kann, was quasi Windjacke und Regenjacke ist und ich fahre sowieso eigentlich selten mit schwerem Rucksack, dann ist das schon ein toller Tipp. Genau, wir haben den Oberkörper. Jetzt Haken brauchen wir noch die Fingerchen.
Ja.
Ich habe gerade winddichte Handschuhe getestet und zwar nicht Winterhandschuhe, sondern winddichte Handschuhe mit dem schönen Ergebnis, dass da oder mit dem interessanten Ergebnis, dass es tatsächlich Handschuhe gibt, die sehr, sehr, sehr taktil sind. Und das ist ja mal so ein bisschen das Problem. Wenn man ein bisschen wärmere Handschuhe haben will, dann sind es entweder so richtig dicke Winterdinger, die die Lenkerkontrolle wirklich verschlechtern, weil vielleicht sogar an der Innenhand auch noch was ist, eine Isolation. Es gibt ganz dünne, jetzt muss ich auch schon wieder ein bisschen Gore-Werbung machen, aber Infinium-Material ist ein Windblocker, der ganz, ganz dünn ist und man hat trotzdem das Gefühl, man hat einen ganz, ganz feinen Fingerhandschuh an und hat super Kontrolle. Von 100% gibt's aber auch. Der Brisker ist ein toller Handschuh, der wirklich
an der
Den fährst du nämlich gerne, ne?
Ja, genau.
Der hat an der Innenhand überhaupt keine Isolation. Es hat einfach nur so ein dickeres Kunstleder und an die Außenhaut hat so ein Padding, dass man da der Wind abgehalten wird. Ist ein hervorragender Trailhandschuh, sicherlich empfehlenswert für alle Mountainbiker, die gerne Trails fahren und jetzt aber nicht einen dicken Winterhandschuh haben wollen.
Ja, wobei ich echt sagen muss, also vielleicht bin ich da auch sehr speziell. Ich bin irgendwie mit 14, 15 alle Winter durchgefahren, teilweise ohne Handschuhe. Mhm. Weil ich das Budget lieber für irgendwie ein neues XDR-Schaltwerk ausgegeben habe und da war nichts mehr für warme Handschuhe über, ne? Prioritäten und so. Aber das habe ich irgendwie bis heute, keine Ahnung, nicht abgehärtet. Das kommt auch nachher nochmal bei den Schuhen, da ist es ungefähr das Gleiche.
Du fährst ohne Schuhe.
Ja. Nee, das so schlimm ist nicht, aber ich brauche keine speziellen großen gefütterten Winterschuhe. Mhm. Aber dazu gleich mehr. Ich fahre den ganzen Sommer fast immer ohne Handschuhe, auch wenn es eigentlich mit Handschuhen natürlich sicherer ist. Aber als guter Online-Redakteur muss das Handy immer griffbereit sein und da kriegt es natürlich keinen Handschuh so gut hin, so ein Touchscreen bedienen zu können. Spaß beiseite. Also
postest du so viel.
Genau. Nein, Spaß beiseite. Also ich fahre tatsächlich gerne dann die Sommerhandschuhe im Herbst. Das passt dann immer ganz gut, da kriege ich auch nie Probleme. Und den Herbsthandschuh, den du gerade empfohlen hast, den Brisker, den kann ich tatsächlich den kompletten Winter durchfahren. Bis minus 5 Grad habe ich da keine Probleme an Händen. Mhm. Aber wer da empfindlicher ist, ist natürlich auch wieder ein Sicherheitsthema. Wenn man den Lenker nicht richtig greifen kann da oder die Hälfte der Finger irgendwie eingeschlafen ist oder abgefroren ist und man nicht mehr richtig bremsen kann und Co., da sollte man natürlich auf Nummer sicher gehen und immer schön warme Hände haben und vor allen Dingen auch Gefühle in den Händen. Du hast es schon gesagt, Taktilität da ganz, ganz wichtig.
Ist total wichtig, genau, weil gefrorene Finger reagieren auch schlecht. Und ich bin zum Beispiel, ich bin überhaupt kein Frösteltyp. An Fingern kann ich es gar nicht haben. Mhm. Also da, vielleicht weil ich auch Gitarrist bin, müssen meine Finger immer schön warm gehalten werden. Und da bin ich jetzt wirklich Fan von diesen ganz dünnen Handschuhen. Das war zum Beispiel Castelli und Sportful, eigentlich das gleiche Haus, Infinium-Membran. Ganz dünne Dinger, eigentlich für Rennradfahrer gemacht, aber ich finde, die funktionieren auch beim Mountainbiken ganz hervorragend.
Muss ich mal ausprobieren. Wenn du mal einen über hast, fahre ich den gerne mal Probe.
So Tourenmodelle gibt es auch von Röckel, ganz tolle Modelle, die wirklich so ein bisschen dann auch, also ich würde mit dem auch durch den Winter fahren, aber die auch im Herbst sehr gut funktionieren. Man hat keine schwitzigen Finger. Handschuhe. Genau. Was da ja noch so ein bisschen Thema ist, im Herbst ist auch das Thema Regen, weil es kann ja regnen. Wasserdichte Handschuhe gibt es ja auch. Ich persönlich ziehe, glaube ich, lieber einfach meine Handschuhe aus, wenn die nass sind. Ich habe das schon mal gemacht, wenn es wirklich richtig kalt ist, aber es wäre wieder ein Winterthema und es geregnet hat, dann sind so wasserdichte Handschuhe, finde ich, eine ganz gute Geschichte. Im Herbst bin ich dann eher derjenige, der sagen würde, okay, jetzt hat es so stark geregnet, ich fahre jetzt mal nach Hause und die halbe Stunde kann ich dann auch blank fahren.
Ja.
Aber, ja, genau. Für dich wäre dann ja Digital Detox, wenn du dir mal Handschuhe anziehst, ne?
Ja, eben, das wäre eigentlich eine gute Idee, aber ich versuche natürlich immer für euch, liebe Leser und Leserinnen, alles von unseren Testtagen einzufangen und die Räder zu filmen, die wir da fahren, was wir so erleben im Testalltag. Und da muss ich einfach extrem schnell ans Handy kommen, weil sonst natürlich die Action schon wieder längst rum ist und das Bild, was man aufnehmen wollte, umfahre ich da oft ohne. Aber ja, so sehen meine Hände auch aus. Alles aufgerissen. Also ich muss jetzt mal wieder hier bei Mama die Handcreme klauen, dass das wieder vernünftig aussieht. Das ist dann die Kehrseite der Medaille.
Ja. Genau, jetzt haben wir ja
den Oberkörper fast abgehakt oder abgehakt.
Genau, kommen wir zum Unterkörper.
Ja.
Bip-Short oder lange Softshell-Hose oder was ganz anderes?
Ja, dann fange ich einfach mal an. Also ich auch aus Budgetgründen bin ich jahrelang eigentlich immer die Sommerbibs weitergefahren, also die normalen eng anliegenden Hosen, kombiniert mit warmen Beinlingen. Das hat eigentlich immer ganz gut funktioniert und mache ich bis heute eigentlich sehr gerne. Wobei ich jetzt seit einigen Jahren echt auf den Geschmack gekommen bin, gerade so an so Herbsttagen, dass ich auch weite Herbsthosen fahre, also normale Baggies, die bis runter gehen. Also kann man sich fast vom Schnitt her vorstellen wie so eine Jeanshose, nur halt aus Mountainbike oder Mountainbike-freundlichem Material, weil die tatsächlich ja dadurch, dass du so ein leichtes Luftpolster hat, doch immer sehr angenehm sind und es mittlerweile auch tolle Schnitte gibt, die wirklich unten am Bein an der Wade sehr eng anliegen, also dass man da nicht irgendwie die halbe Hose in seiner Kette hat, sondern dass das echt überhaupt kein Problem ist mit diesen sportlichen Schnitten. Auch ja als Cross-Country-Fahrer gut unterwegs zu sein. Mhm. Und das ist so meins, was ich eigentlich liebe bei trockenen Temperaturen. Wenn es dann nass wird, ziehe ich ganz gerne wieder diese Variante mit Bib und dann die Beinlinge drüber und dann meistens eine kurze Regenhose, die aus wirklich so Regenhosenmaterial ist und dann abhält. Das ist so mein Wintertipp, wenn es dann von unten gerne mal
aber
nass wird.
Aber wir sind da bei Herbst.
Ja, Entschuldigung, wir vermischen das ja immer, ne? Also im Herbst regnet es ja ganz gerne mal und wenn man dann durchs Laub fährt, was dann schön nass wird und alles hochgewirbelt wird, weil ich auch immer ohne Schutzblech unterwegs bin, ich hasse Schutzblech am Mountainbike, dann kriegt man schnell einen nassen Boppes und da ist natürlich jede Lage gut, wo man nicht so schnell durchnässt. Mhm. Wie sieht's bei dir aus?
Mache ich genauso. Also ganz genauso. Ich trage zwar keine Knielinge, weil ich eigentlich immer Protektoren so seitlich weggedreht an den Waden durch die Gegend fahre. Deshalb bin ich im Herbst, also so Knielinge, die müsste ich dann ausziehen und dann für die Abfahrt die Protektoren wieder anziehen. Das ist mir irgendwie immer ein bisschen zu fummelig. Deshalb habe ich aber auch eine ganz normale Bibshort drunter, also eine Polsterträgerhose für alle, die nichts mit dem Begriff Bibshort anfangen können. Bib wegen Träger und also eine normale Polsterhose, eine Radhose, wenn man so will. Und da drüber trage ich entweder eine ganz normale Shorts, also eine Baggy-Short, eine normale kurze Hose.
Die man auch im Sommer fahren würde.
Die man auch im Sommer fahren würde.
Also kein extra Teil. Ja.
Oder eine Regenshort, so wie du. Je nachdem. Man hat ja immer so ein bisschen im Blick, hat es geregnet oder nicht in den letzten Tagen.
Kommt da und noch was?
Ich dachte jetzt zum Beispiel, gerade Bericht, hier hat es irgendwie neulich nachts total geregnet. Ich dachte aber, okay, der Boden ist ja so trocken, alle Meteorologen und Botaniker klagen über die trockenen Böden und auch wenn es jetzt die nächsten 50 Jahre durchregnen würde, hat man immer das Gefühl, dass es trotzdem nicht genug ist. Ich dachte, es wäre schon alles wieder trocken. Ich kam dann auf den Trail, es war eine einzige Schlammschlacht.
Oh je.
Gut, dann habe ich daraus gelernt, dass es halt nicht immer so ist. Man müsste so eine Kamera da eigentlich anbringen an den Trails, die man anfahren will. Gute Idee. So ein bisschen wie so eine Gipfelkamera müsste man so eine Trailkamera über den Zustand da eigentlich mal anbringen. Egal. Da habe ich dann wieder gelernt, okay, hättest du mal deine Regenshort mitgenommen, hatte ich nicht. Aber zur Not habe ich dann ab dem Moment, wo es anfängt, nass zu werden im Jahr, habe ich dann so eine Regenshort im Rucksack. Die sind auch klein, die nehmen nicht viel Platz weg, die kann man ausfalten, sich überziehen.
Und leicht, ja.
Und schon hat man irgendwie einen Regenschutz für den Po. Ich bin auch gar kein Schutzblechfahrer, nicht weil mir die Optik jetzt so nicht gefällt, sondern weil die Dinger immer klappern und auch im Weg sind, finde ich. Also gerade wenn man, ich fahre ja gerade das Enduro von Specialized mit 170 mm Federweg, da kriegst du das irgendwie nicht richtig positioniert. Entweder du hängst mit dem Hintern drauf oder es schlägt das Hinterrad dagegen.
Aber bin ich vollkommen bei dir. Also das ist bei mir auch immer so ein Thema und Gewicht wollen wir Cross-Country-Fahrer eh nicht mitfahren. Aber was ich an diesem Zwiebelprinzip dann auch wieder gut finde, also untenrum zählt das natürlich genauso. Wenn es dann doch mal wärmer wird, kann man schnell die Beine oder Knielinge ausziehen. Und ja, wenn die Hose dann doch nass und matschig geworden ist, dann kann man die dann auch, wir sind wieder beim Thema Treppenhaus, schnell ausziehen. Da wäre so eine Einteiler, sage ich mal, Softshell-Hose eher problematisch, weil da müsste man splitterfasernackt durchs Treppenhaus rennen. Das möchte ich meinen Nachbarn natürlich ersparen. Mhm. Drum bin ich eher diesem Zwiebelsystem doch immer ganz gut unterwegs.
Fährst du die denn, jetzt stelle ich doch eine Winterfrage, fährst du denn enge Softshell-Tights dann im Winter oder auch nicht?
Doch, das mache ich tatsächlich ganz gern, aber auch nur, wenn es trocken ist. Dann bleibt es doch länger warm. Das ist für mich immer so eine Einteiler, was im Rennrad ja relativ gang und gäbe ist, Theorie, weil dadurch, dass an den Hüften dann alles abgeschlossen ist, bleibt die Energie oder beziehungsweise die Wärme doch immer ganz gut zusammen. Und wenn es richtig zapfig wird, dann finde ich so Softshell-Tights doch echt sehr cool, aber auch nur dann. Also ist jetzt nicht so das absolute Essential, was ich mir als allererstes kaufen würde, wenn es heißt, wie fahre ich jetzt im Herbst, Winter. Das ist dann doch sehr speziell.
Ja, also für mich als konsequent protektorentragender Fahrer ist es tatsächlich immer so ein bisschen eine Überlegung, wenn es dann wirklich kälter wird. Wie gesagt, man entschuldige mir den kurzen Winterexkurs, aber das ist so ein bisschen die Frage, die man sich dann ja schon stellt. Wie kriege ich denn meine Knieprotektoren noch irgendwie an den Körper? Da gibt es isolierte Primaloft-Shorts, die auch im Herbst schon gut funktionieren.
Die bin ich auch mal gefahren, ja.
VD, Gonzo etc. Ja. haben da tolle Modelle. Die machen erstaunlich warm. Man kann Knieprotektoren tragen. Und damit das untere Bein dann unter dem Knieprotektor, muss man sich ja eigentlich keine Sorgen machen. Da ist es eh immer warm drunter. Darunter trage ich dann eine riesig lange Socke. So Motocross-Socken gibt's da irgendwie tolle Modelle. Die sind echt dick. Die dichten das Bein gut gegen Kälte ab. Und vielleicht sogar mal eine wasserdichte Socke, die auch eine echt tolle Empfehlung ist. Habe ich bis jetzt wirklich nur überzeugende Modelle von Sealskins gehabt. Da gibt's sogar Modelle, die haben oben eine Wasser, also so eine Silikonmembran, also so eine Silikondichtlippe quasi, also so ein Anti-Rutsch, ne? Damit der Socken nicht runterrutscht. Die haben eine richtige Membran drin, haben innen sogar noch Merino-Wolle drin. Da kann man sich quasi mit in den Bach stellen im Winter und hat trotzdem warme Füße. Also das hat mir schon auf diversen Präsentationen, wo man mal durch einen Bach musste, wirklich geholfen. Der ganze Schuh war quasi komplett ein einziger nasser Eisklotz und die Füße waren noch ganz muckelig.
Klingt nicht schlecht. Müsst ihr auch ausprobieren. Ich habe nämlich auch gerne mal nasse Füße, aber da kommen wir gleich noch zu.
Die sind also tatsächlich so im Herbst nasse Füße ist immer ein Erkältungsrisiko, trägt sich unangenehm und wenn man da einfach entspannt weiterfahren kann, finde ich das schon immer ziemlich cool so.
Absolut. Wenn ich jetzt dich hier gerade als unseren Klamottenguru dran habe, dann würde ich nochmal auf eine spezielle Art der Kleidung kommen. Beziehungsweise wir haben ja jetzt quasi den
Einteiler.
Genau. Ja, beziehungsweise was heißt Einteiler? Ist ja jetzt so ein bisschen Trend in den letzten 3-4 Jahren gewesen. Sogenannte Dirt Suits oder beziehungsweise Einteiler, die quasi Regenjacke und Regenhose kombinieren und in wie so ein Stück sind. Wie siehst du diese Dinge?
Ich nenne die Strampelanzüge, weil man darin strampeln und sich anziehen kann. Nein. Ich sehe die mittlerweile total positiv. Also ich habe schon welche im Test gehabt von der Firma Dirtley,
ja, die fing damit ja quasi an. Dann kam, glaube ich, VD noch und Co., ne?
Ja, also die Modelle, die ich jetzt persönlich kenne, sind von Dirtley. Was man zu denen sagen muss, die haben sich total entwickelt. Die sind wirklich, es gibt viele Modelle mittlerweile, leichtere Modelle, die eher so für den Herbst sind. Es gibt ganz, ganz dichte Hardcore-Versionen für den Winter.
UK wahrscheinlich für 20 Tage Regen am Stück und draußen fahren wollen.
Ganz genau. Also ich glaube, im englischsprachigen, also bei Engländern sind die Dinger einfach total beliebt, weil da regnet es ja gefühlt immer. Und die sind schon sehr, sehr gut geworden. Was so ein bisschen der Punkt ist, die sind auch schwer, aber haben mittlerweile auch viele Belüftungsmöglichkeiten. Es ist was man anzieht und losfährt. Es ist nichts, was man sich in den Rucksack steckt für den Fall das. Dafür sind die aber super. Ich sehe die oft in Bikeparks und bei so All-Mountain-Enduro-Fahrern, die viel runterfahren. Hab selbst schon einen auch im Langzeittest, der eher so ein mittelschweres Modell für den Herbst ist, und finde die echt gut. Vor allen Dingen, weil du halt diese Brücke zwischen Jacke und Hose nicht mehr hast, wo Matsche und Nässe und so weiter reinkommen kann. Die haben einen tollen Schnitt, also es gibt einen super Größenfinder auf der Seite auch von denen, wo man wirklich seine Passform genau ausmessen kann, die man dann auch braucht. Und so irrsinnig teuer sind die gar nicht. Also es gibt die schon Straßenpreis so ab 150 Euro aufwärts. Und das finde ich für eine Hose-Jacke-Kombi eigentlich ganz ganz preiswert, sagen wir mal so.
Ja, stimmt. Ich bin dir auch einmal gefahren, aber ich glaube tatsächlich, du hast ja gerade die Zielgruppe schon ein bisschen gesagt, so Enduro-Fahrer oder auch gerade diesen, wo es ein bisschen mehr ums Backup geht, weil bei mir mit meiner gestreckten Cross-Country-Sitzposition war es am Rücken immer ein Stück zu kurz und auch ein bisschen zu schwitziges Klima. Und dann hat irgendwie, vielleicht habe ich auch die falsche Größe erwischt, immer nicht so die warme Klamotte noch drunter gepasst. Ja, aber trotzdem cooles Produkt, und vor allen Dingen, was ich immer sagen muss, ich bin immer komplett trocken geblieben. Also egal, auch wenn man irgendwie durch den krassesten Sumpf gefühlt gefahren ist und bis zur Felge eingesunken ist, war das immer kein Problem. Aber ja, finde ich auch spannend, was es dann für innovative Ansätze gibt, gerade auch in der Sportklamottenindustrie, dass man da doch Dinge mal anders denkt und gerade solche, ja, es sieht ja schon, wie du schon gesagt hast, irre aus, ist schon ein bisschen Strampelanzug-Optik, wo man dann sagt, ach, probiert man mal aus, und wo es dann auch sicherlich coole Use Cases für gibt, ja.
Wobei das Lustige ist, das Ding sieht so lange lustig aus, wie man es nicht anhat. Wenn man es anhat, denkt man sich so, ey, das sieht echt cool aus. Ja. Das ist irgendwie total stimmig in sich. Die sind auch sehr, sehr gut verarbeitet, muss ich auch wirklich sagen. Also ich gucke da ja immer kritisch drauf und muss sagen, das ist echt richtig gut gemacht. Gut angelegtes Geld. Also wenn man nicht so sehr aufs Gewicht guckt, dann ist das schon der Hardcore-Schlamm- und Nässe-Schutz, den man sich kaufen kann. Absolut. Jetzt haben wir Werbung für die Firma Dirtlay gemacht. Sei es drum.
Genau. Liebe Grüße gehen raus.
Genau. Jetzt kommen wir zum Thema
Socken. Schuhe schon so langsam, oder?
Ja.
Stimmt.
Du wolltest da was zum Besten geben.
Ja, und zwar bin ich auch da ein bisschen abgehärtet, dadurch, dass ich irgendwie in Jugendzeiten, wo es mit Mountainbiken richtig losging, nie Budget hatte für die echten Winterschuhe, bin ich immer meine Sommerschuhe durchgefahren und habe dann mit Überschuhen gearbeitet, aber auch oft ohne Überschuhe. Habe dann einfach immer ein bisschen dickere Socken angezogen, und tatsächlich ging das auch immer so bis um den Gefrierpunkt herum. Und deswegen
aber
bin
wir
ich
reden ja
heute
über den Herbst.
Ja, das stimmt. Ja, wir sind wieder beim eigentlich müssen wir es / Winter nennen. Nee, was halt immer nervig ist, wenn du im Matsch unterwegs bist, es wird halt immer dreckig wie Sau. Und wenn du dann da deine schicken Race-Schuhe hast, dann ja, sind die halt nicht so lange so schön und sehen schick aus. Aber ja, nee, das ist, glaube ich, auch die gute, kostengünstigere Variante, durch den Herbst zu kommen. Haha, jetzt habe ich auch gepasst. sich einfach so Neopren-Überschuhe zu kaufen, wenn es mal richtig matschig wird. Also auch da gibt es zwei Varianten im Thema Überschuhe. Also kann man sich eigentlich vorstellen wie so ein Drüberzieher, so ein Verhüterli für die Schuhe sozusagen, die dann quasi vor Matschbeschuss und vor Kälte schützen. Dann gibt es halt einmal diese Neopren-Varianten, die dann sehr winddicht sind und für wirklich kalte Tage gedacht sind und auch schon für den Winter. Und für den Herbst sind dann meistens so, ja, ein bisschen dünnere Versionen eigentlich ganz gut. Aber da bin ich immer ganz gut mit zurechtgekommen. Aber seit einigen Jahren, ich werde ja auch älter, bin ich jetzt auch mit Winterschuhen unterwegs. Nur für uns Racer sind die Winterschuhe immer die dicken Botten, die sind ja so schwer. Und wenn du dann damit Intervalle fahren musst und gefühlt so richtig Gewicht am Fuß hast, das macht halt irgendwie keinen Spaß. Und deswegen fahre ich dann doch noch gerne die Schuhe weiter, auch im Herbst.
Aber ich finde das immer, ich sehe total den Punkt von Überschuhen, bin aber persönlich irgendwie immer total genervt, weil die sind entweder per Reißverschluss zuzumachen oder es gibt welche, die haben so ein Klett hinten. Ich fummel mir da immer einen ab.
Ja, das ist auch nervig.
Die Reißverschlüsse stehen dann, man muss da sehr genau gucken, welche Größe man hat, weil wenn die zu eng sind, dann reißt du an dem Reißverschluss, Entschuldigung, reißt man daran herum und das Ding ist, dann tritt man versehentlich nochmal irgendwie drauf, weil man komisch abgestiegen ist und der Zipper hat sich irgendwo verhakt und ich finde die Dinger, die gehen bei mir so schnell kaputt, dass ich irgendwie dann eher dazu übergehe, einen, Achtung, Winterschuh schon im Herbst zu fahren.
Ja.
Mit einer dünnen Socke, weil irgendwie dieses Überschuhthema, wie gesagt, ich sehe es total und wenn man jetzt sagt, ich fahre vielleicht bei Nässe, aber im Winter sowieso nicht so unbedingt, dann braucht man natürlich keinen Winterschuh, okay. Und dafür funktioniert das auch, aber ich bin immer so ein bisschen, ich finde diese Fummelei, die geht mir total auf den Zeiger.
Ja, das
vor
ist
allem,
ja, ja,
wenn man mit Klickpedalen fährt, dann kann es auch mal sein, dass sich dieses Material von dem Schuh unten an der Sohle da querstellt und dann kommt man nicht richtig ins Pedal rein. Sowieso eine Frage, fährst du im Herbst denn auch Klickpedale?
Immer, ja.
Immer?
Ja, okay. Ich fahre immer Klickpedale, egal was passiert, egal bei welchem Wetter.
Ich fahre nämlich im Winter, im Herbst, Entschuldigung, haha, ich fahre sowieso ganzjährig viel Flatpedal, ich fahre aber bis in den Herbst hinein auch noch Klick, aber im Herbst wechsle ich dann irgendwann auch auf komplett Flatpedal, einfach weil die Trails, die ich fahren möchte, dann so rutschig, matschig sind und auch, wo man sonst noch ein bisschen Grip hat, kann er dann ganz schnell flöten gehen, dass ich da die Sicherheit von einem Flatpedal-Schuh einfach bevorzuge. Und da habe ich lustigerweise jetzt gerade einen total spannenden Leserbrief bekommen, wo es darum ging, wieso gibt's denn keine Flatpedal-Schuhe für den Winter? Wir reden über den Herbst. Aber Flatpedal-Schuhe für den Herbst sind eigentlich dieselben wie für den Winter, nämlich es gibt keine.
Aber also ein paar gibt's doch teilweise, so mit Gore-Tex-Verstärkung und so weiter.
Exakt, mir sind zwei Modelle bekannt. Es gibt einmal den Adidas Trailcross Pro mit GTX, heißt der, glaube ich, also mit einer Gore-Tex-Membran. Das ist ein ausgesprochener Winterschuh. Ich finde, der funktioniert aber nur im Herbst, weil er viel zu dünn ist für den Winter. Da friert man also drin. Die Füße sind zwar trocken, wegen Gore-Tex-Membran, aber der hat sehr wenig Isolierung. Es gibt jetzt, der ist auch im nächsten Heft im Test, von Etnies, eine ausgesprochene Skater-Sneaker-Marke ursprünglich, die jetzt auch Bikeschuhe machen, Flatpedal-Schuhe, gibt es einen Schuh, der hat einen 3M-Isolierung und Membran drin. Der hält relativ warm, hat auch so eine innenliegende Socke quasi, also so eine Stulpe, die den Fuß schützt. Und der macht das sehr gut, aber ansonsten gibt es nicht viel, muss man ehrlich sagen. Also bis auf die beiden Modelle ist mir gerade nichts untergekommen, was als Flatpedal-Schuh den Namen Herbst-Wintertauglich oder das Label verdienen würde.
Und dann einfach mit einem paar Socken nachhelfen, die ein bisschen dicker sind.
Genau, mit einem dicken paar Socken nachhelfen. Und es gab auch oder gibt von 510 / Adidas auch Modelle, die so eine so eine wasserabweisende Funktion haben. EV hieß der, glaube ich, oder heißt der? Aber seien wir ehrlich, wenn es wirklich regnet, läuft es da auch rein.
Ja, gut, das hast du aber irgendwie immer, ne? Klar.
Ja, außer du hast eine lange Regenhose an.
Ja, gut, das stimmt, dann hast du keine Probleme. Ja,
ja.
Aber ich natürlich auch Flat versus Click. Klar, wir sind im Herbst, da wird es noch nicht so krass, aber wenn du mit den Klickpedalen unterwegs bist, wo ja einfach eine große Metallglied direkt unter deinem, wenige Zentimeter unter deinem Fuß ist, dann hast du natürlich auch so das Thema Kältebrücke, dass wenn das Metall richtig kalt wird, es dann da auch gerne mal frisch und ein bisschen zieht. Das muss man halt auch immer im Auge behalten, wo es vielleicht dann nicht schlecht ist, tatsächlich auch mal neben den Vorteilen, die du schon genannt hast, dass man schneller aus dem Pedal kommt oder wenn man mal wegrutscht, keine Probleme hat, dass man vielleicht auch deswegen aus Kältegründen dann auf Flat Pedals wechselt.
Kommen wir nochmal ganz kurz auf das Thema so unberechenbares Wetter zu sprechen. Also wir haben jetzt viel über das Thema Wärme gesprochen. Wenn es jetzt doch mal total warm sein sollte und man fährt irgendwie so am frühen Vormittag, vielleicht morgens sogar los und ist alles noch irgendwie ein bisschen neblig und fühlt sich kalt an und dann kommt die Sonne raus und brät irgendwie einen total durch. Ich finde, genau da funktioniert bei mir das halt in dem Moment deshalb, weil ich habe untenrum eine Baggy mit einer Bibshort drunter. Das ist das, was ich sonst auch fahre. Für den Notfall habe ich irgendwie meine Regenshort dabei oder meine Regenjacke beziehungsweise Jacke. Und die Mütze lasse ich dann vielleicht aus und dann fehlt halt nur die Sonnencreme. Was dann so ein bisschen das Thema ist, ist, dass man wirklich so mit den ganz klaren Scheiben, dann hat man halt einen Kompromiss. Das ist, ja, glaube ich, einfach so, das ist das Einzige, was ich da als störend empfinden würde. Für mich ist dann aber auch der Herbst ein Rucksackthema. Also ich würde ohne Stauraum, glaube ich, nicht unbedingt im Herbst losfahren, weil ich mein Zwiebelprinzip im Zweifelsfall ablegen können muss. Und
ja, genau, weil man auch viel mehr Geraffel dabei hat, ne?
Ja. Genau, genau, ja.
Also ich fahre auch auf Herbst lieber nochmal, keine Ahnung, mit einem Energieriegel mehr los, weil dein Körper nur einfach mehr Energie aufwenden muss. Ne? Klar, der Körper muss mehr gewärmt werden, als das Kühlen im Sommer der Fall war und dann auch lieber für alle Fälle was dabei haben. Und dann natürlich auch das ganze Equipment, wie du schon gesagt hast. Also ich nehme gerne immer nochmal so eine leichte Windweste mit, wenn es abends dann frisch wird und man gerade bei so Touren, wie du es gesagt hast, mittags losfährt, wo die Sonne vielleicht noch da ist. Dann ist es ja oft dann der Fall, sobald die Sonne so langsam Richtung Untergang geht oder beziehungsweise hier und da es schon ein bisschen schattiger wird, dann wird es halt auch einfach frischer und dann muss man natürlich immer noch mal eine Lage dabei haben, sei es wie gesagt Windweste, Weste oder halt noch mal eine leichte Jacke, die man dann überziehen kann. Dafür braucht man einfach Stauraum, weil irgendwie muss man es ja mit zum Trailhead bekommen.
Eine Thematik, die, also ich glaube, das Thema Bekleidung haben wir jetzt ganz gut, oder? Hast du da noch eine, was
mir fällt jetzt gerade nichts mehr ein, was unbedingt noch dabei sein müsste.
Mir auch nicht. Deshalb frage ich noch ganz kurz den Racer, fährst du im Herbst andere Reifen?
Jein. Also ich fahre tatsächlich gerne ein bisschen klebrigere Mischung und auch mehr Profil, aber ich mache es tatsächlich nur so, dass ich es am Vorderreifen wechsle, dass ich da was Grippigeres habe. Tatsächlich ist es bei mir nie das Thema, wenn mir der Hintern ein bisschen weggeht, dann komme ich damit eigentlich ganz gut klar. Aber wenn das Vorderrad dir der Grip flöten geht, dann machst du halt gar nichts mehr. Ja. Und deswegen fahre ich da immer ein bisschen mehr Profil. Aber du wirst wahrscheinlich dann wechseln auf Matschreifen oder?
Nee, ich mach's genauso. Also ich fahre eigentlich genau den Reifen, den ich im Sommer vorne fahre, fahre ich auch im Herbst.
Ja, du wechselst also gar nicht.
Ich wechsle eigentlich gar nicht. Angenommen, ich hätte jetzt mal, also ich wechsle vielleicht für eine Bikepacking-Tour meine Reifen, damit ich was besser Rollenderes habe, irgendwie so. Aber ansonsten, ich muss auch ganz ehrlich sagen, im Herbst, / Winter oder wenn es halt matschig nass wird, ich versuche einfach mein Rad nicht zu viel Matsch auszusetzen. Mhm. Einfach weil es ein Komponentenkiller ist und wir Mountainbiker investieren immer mehr in unser Hobby, weil die Parts immer teurer werden. Deshalb bin ich da tatsächlich eher jemand, der versucht, die Beschädigung oder den Verschleiß von Komponenten aufgrund von Matsche so gering wie möglich zu halten.
Ja,
das heißt, ich fahre am liebsten einen Trail, wo ich weiß, der ist irgendwie trocken, ganzjährig relativ matschfrei, jetzt so eine richtige Ultraschlammschlacht, die versuche ich mir gar nicht zu geben. Und das war auch vor meiner Testerzeit so. Klar könnte man jetzt sagen, ich ziehe mir aus dem Testerkeller einfach irgendein Rad und fahre damit durch die Gegend, wie ich will. Es ist ja nicht meins. Vielleicht tue ich das auch mal an dem einen oder anderen Tag, aber generell versuchen wir ja auch das Material der Testräder zu schonen. Und bei meinem privaten Rad ist es ganz genauso. Da bin ich dann eher, weiche ich dann auch aus dem Matsch, weil so eine, weiß ich nicht, Federgabel für 1.000 €, klar kann man das alles im Service machen. Aber ich frage mich halt, was die Zuhörer so tun. Da könnt ihr uns auch gerne mal eine Mail schreiben. Wie verhaltet ihr euch denn Richtung Herbst, Schrägstrich Winter, wenn es matschig wird? Fahrt ihr einfach weiter und sagt, das ist mein Hobby, das ist mein persönliches Groschengrab und das weiß ich auch. Oder versucht ihr irgendwie ein bisschen materialschonend unterwegs zu sein?
Oh ja, da bin ich sehr gespannt. Vor allen Dingen könnt ihr mir dann auch gerne einen Tipp geben, wie man bei wirklich herbstlichen Trails, die voller Laub sind, am Ende den Weg findet und vor allen Dingen auch weiß, wie die Wurzeln darunter aussehen. Ich habe mich gestern erst wieder schön abgelegt, weil die komplette Wurzel natürlich verdeckt war von Laub und die ist da immer die Wurzel. Ich wusste es dann auch wieder in dem Moment, als mir der Reifen wegging. Also vielleicht hat da der ein oder andere noch einen Tipp, wie man das Gelände da richtig lesen kann. Das würde mich interessieren.
Also ich habe dasselbe Problem, nur dass ich es irgendwie schaffe, die Wurzeln zu sehen. Ich fahre trotzdem drüber und leg mich dann auch auf die Nase.
Siehste, Endgegnerwurzel.
Ja. Endgegnerwurzel, auf jeden Fall. Nasse Wurzel ist der Endgegner.
So sieht's aus.
Ja, cool. Ja, wenn ihr ähnliche Anregungen habt, schickt uns die an podcast@mountainbikemagazin.de. Da könnt ihr eure Vorschläge, Erfahrungen, Kritik, Lob, Anregungen loswerden. Natürlich am allerliebsten bekommen wir Lob, aber Themenvorschläge haben wir schon oft bekommen und auch schon hier umgesetzt. Ja, und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert uns einfach auf der Seite, wo ihr es gehört habt. iTunes, Deezer, Spotify oder auf mountainbikemagazin.de. Alles ist fahrbar, heißt der Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kauft natürlich das Mountainbike-Magazin. Ihr hörtet den Podcast des Mountainbike-Magazins. Wir sind das Magazin mit dem orangenen Logo. Ihr findet es am Kiosk oder ihr könnt es euch per Abo nach Hause schicken lassen. Nicht vergessen, alles ist fahrbar. Erst recht mit der richtigen Bekleidung und Ausrüstung im Herbst. In diesem Sinne,
das hast du schön gesagt.
Bis zum nächsten Mal und bleibt sicher da draußen.
Macht's gut, ciao.
Tschüss.
Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.